Wir haben eine intensive Zeit des Lobpreises, des Gebetes jetzt hinter uns. Einige sind noch im Gebet und das soll auch noch in Ruhe zu Ende geführt werden. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Zeit haben, auf das Wort Gottes zu hören und bin zuversichtlich, dass Gott damit fortfährt, uns anzusprechen. Jetzt auch dann ganz intensiv durch sein Wort. Und wir haben einen sehr schönen Bibeltext heute vor uns aus dem Buch Daniel, aus dem 3. Kapitel. Ich möchte euch diese berühmte Geschichte aus dem Alten Testament gern zunächst mal vorlesen. Ich freue mich, wenn ihr mitlest in euren Bibeln, die ihr vielleicht dabei habt. Dann müsst ihr hinter Hesekiel gucken, da kommt das Buch Daniel. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, aber ein Smartphone, dann kann es sein, dass ihr da die Bibel schon installiert habt. Dann habt ihr es auch ganz leicht. Ansonsten kann man, wenn man eine Internetverbindung hat, auch wenn man das einfach mal eingibt, Daniel 3, den Bibeltext ganz leicht auffinden. Ich mache euch immer Mut, selber mitzulesen. Ihr werdet dann noch Dinge entdecken, die ich euch nicht verraten habe. Und euch werden nochmal Dinge klar werden, wenn ihr das selbst auch vor Augen habt. Daniel 3. Eine Geschichte aus der Zeit der Verbannung, als das Volk Israel besiegt worden war durch das große Weltreich Babylonien und Teile der Oberschicht der gebildeten Leute deportiert worden waren nach Babylon und dort ihr Leben leben mussten, so auch drei Männer, von denen in diesem 3. Kapitel die Rede ist. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Daniel 3. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle anderen Beamten der Provinzen. Und sie kamen und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leibe im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König, du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben sich über deinen Befehl hinweggesetzt, sie dienen deinen Göttern nicht und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn. Und voller Wut ließ er die drei kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meschach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie mitsamt ihren Kleidern, mit ihren Hosen, Mänteln und Mützen, die sie trugen, in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Meschach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten: Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer? Umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an den Ofen, an die Öffnung des Ofens heran und schrie: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versengt, ihre Kleider waren völlig unbeschädigt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache: Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Dann gibt es keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Da gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Soweit diese Geschichte, die sicher viele von euch schon aus Kindertagen kennen. Und es lohnt sich doch, sie nochmal so in der vollen Variante zu hören und zu lesen. Und die Geschichte richtet natürlich unseren Blick auf ganz aktuelle Themen, ganz besonders auf die Situation derjenigen Menschen, die wegen ihres Glaubens unter Druck stehen und verfolgt werden. Und in diesem Zusammenhang hat sich ja am letzten Sonntag, nachdem wir hier auseinandergegangen waren, dann später etwas ganz Ungewöhnliches ereignet, was sicher viele von euch auch in den Medien mitbekommen haben. Ich hatte es übrigens nicht mitbekommen, aber meine Frau hat es mir dann am nächsten Morgen erzählt. Am letzten Sonntag wurde der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Das findet hier immer einmal im Jahr auf der Frankfurter Buchmesse statt. Und diesmal hat den Preis Navid Kermani bekommen, ein Mann, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, aber aus einer muslimischen, strenggläubig muslimischen Familie stammt und als Muslim hier in Deutschland lebt und in dem Zusammenhang als Autor und Publizist schon vielfach hervorgetreten ist. Er hat also diesen Friedenspreis bekommen, der wird in der Paulskirche verliehen in Frankfurt. Das ist ja so die beste Stube der deutschen Demokratie, eine Kirche, die schon länger nicht mehr als Kirche genutzt wird, sondern als Ort für Veranstaltungen, eine wunderschöne Location. Man kann das hier auch sehen. Und er hat dann eine Rede gehalten und hat in dieser Rede etwas ganz Ungewöhnliches getan. Er hat nämlich am Ende als Muslim gesagt: ich bitte Sie jetzt als Publikum, am Ende nicht zu applaudieren zu dem, was ich sage, sondern ich möchte Sie bitten, stattdessen aufzustehen und gemeinsam mit mir für die verfolgten Christen im Nahen Osten zu beten. Und das ist dann auch so gelaufen. Ne? Man kann das sehen, dass die Leute zumindest aufgestanden sind und jeder wird dann auf seine Weise mit diesem Aufruf umgegangen sein. Also wir üben das ja hier ein, dass unsere Predigten auch mit Aufrufen enden, dass wir Gelegenheit zur Reaktion geben. Und ich möchte das gerne heute auch tun, am Ende dieser Predigt. Ich möchte euch gerne einladen, eine Zeit des ganz intensiven Gebets für die verfolgte Christenheit zu haben. Denn ich finde es schon bemerkenswert, wenn ein Muslim uns als Christen daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam beten müssen, dass wir beten müssen für die verfolgten Christen und für alle verfolgten Menschen auf dieser Welt. Und das war für mich auch durchaus nochmal ein Weckruf und eine Erinnerung, diesem Thema in meinem eigenen Leben auch einen anderen Stellenwert zu geben, dem Gebet für die verfolgten Christen. Navid Kermani hat das in dieser Rede, die man auch nachlesen kann, und das lohnt sich durchaus, findet man im Internet, in manchen Zeitungen war sie auch vollständig abgedruckt. Er hat das so gemacht, dass er in seiner Rede von einem christlichen Priester oder Pastor erzählt hat, der in diesen Gebieten lebt, in einem Kloster, das jetzt auch unter den Einfluss dieses schrecklichen islamischen Staates gelangt ist. Und dieser Mann heißt Moreau und er hat einen ganz segensreichen Dienst dort gehabt als christlicher Verkündiger, als christlicher Priester und ist dann auch zu denen, hat auch dann zu denen gehört, die entführt worden sind von dem IS und er war lange Zeit verschwunden von der Bildfläche. Wie bei so vielen wusste man nicht, was aus ihm geworden ist. Dann gab es irgendwann ein Foto, das dann diese Terroristen ins Netz gestellt haben, wo man ihn gesehen hat, zusammen mit anderen Glaubensgeschwistern und wo man schon auf dem Foto auch sieht, was das bedeutet, in so eine Gefangenschaft zu geraten. Und er ist dann befreit worden von muslimischen Leuten, die ihn unter Einsatz ihres Lebens befreit haben, allerdings nur ihn konnten sie befreien und er ist jetzt wieder an der Stelle, wo er vorher war. Also keinesfalls außerhalb der Gefahr und man kann sich fragen, wie es ihm geht und was sein Herz beschäftigt. Ich glaube, dass wir viel mehr über dieses Thema nachdenken müssen, über diese Frage, was das eigentlich für uns heißt, dass die Bibel uns einlädt, an die Verfolgten zu denken und ganz intensiv für sie zu beten. Und ich habe das deswegen auch mal hier als ein Stichwort aufgeschrieben, das vergessene Gebet. Ich weiß, dass viele von euch da intensiv im Gebet sind, in eurem persönlichen Gebet, in den Hauskreisen, in der Gebetsstunde. Aber vielleicht sind auch andere hier, die wie ich selbst sagen müssen, naja, ich bin da manchmal erstaunlich cool. Ich kann vielleicht dir aus dem Kopf die ersten 5 Plätze der Fußball-Bundesliga aufsagen, ganz aktuell, wie es diese Woche aussieht. Aber wenn du mich fragst, sag mir mal die Namen von 5 Christen, die im Moment verfolgt sind, die im Moment unter Druck stehen, die im Gefängnis sitzen, dann fällt es mir vielleicht sehr schwer, überhaupt 5 Namen zu wissen. Und das ist so ein Ausdruck dafür, wie intensiv meine Anteilnahme tatsächlich ist an dieser Stelle. Und es ist gut, dass wir uns dazu immer wieder neu ermutigen und einladen lassen dürfen, wirklich diese Situation ganz intensiv vor Gott zu bringen. Und ich möchte meine Zeit heute gerne auch so einteilen, dass wir nachher dafür noch Zeit haben. Für mich war es bemerkenswert, dass ich dann in der gleichen Woche jetzt vor dieser Predigt hingewiesen wurde auf eine Predigt, die dieser Mann hier gehalten hat, Munter Isaak, auf einer internationalen Konferenz in Mexiko, wo es um die Frage auch ging, wie die Christenheit international dasteht. Und das ist ein Christ. Er leitet eine Bibelschule, ein Bibelseminar in Bethlehem. Ein arabischer Christ, der also zu dieser Minderheit arabischer Christen gehört im Nahen Osten. Und er hat dort auf dieser Konferenz in Mexiko über Daniel 3 gesprochen. Und ich möchte euch auch ans Herz legen, diese Predigt vielleicht einfach auch mal nachzuschauen. Man kann sie also bei YouTube ganz leicht finden mit diesem Namen. Man kann sie auch nachlesen, leider auf Englisch. Ich habe aber auch eine deutsche Übersetzung dazu erhalten. Und für Leute, man kann dann die deutsche Übersetzung lesen oder für Leute mit 3/4 Englisch, so wie ich, kann es auch manchmal ganz hilfreich sein. Man hat das Deutsche gelesen und dann kann man sich's auch im Original nochmal anhören und das dann auch nochmal anders auf sich wirken lassen, weil man es dann auch gut versteht. Und mich hat beeindruckt, wie viele Parallelen es gab zwischen dem, was dieser christliche Verkündiger Munter Isaak gesagt hat und dem, was ich auch in dieser Rede von Kermani nachgelesen habe. Und das hat mich schon sehr, sehr stark berührt und angesprochen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, euch vieles von dem vielleicht mal weiterzugeben, was ich in der Predigt gehört habe. Ich kann das nicht so authentisch tun, wie er das selbst getan hat. Deswegen lohnt sich das schon, das auch nochmal in seinen Worten zu hören. Aber ich versuche euch mit meinen Worten vielleicht das ein oder andere an der Stelle weiterzugeben. Ich habe drei Gedanken euch weiterzugeben und den ersten habe ich schon ausgeführt. Ich möchte uns heute nochmal ganz besonders ermutigen, hier gleich im Gottesdienst, aber auch dann weiter in der nächsten Zeit intensiv für die Verfolgten zu beten. Diese Kirchen des Ostens, auf die sich unser Blick im Moment besonders richtet, sind ja die ältesten christlichen Kirchen. Mutter Isaac hat auch darauf hingewiesen. Bischöfe aus Bethlehem haben schon an den allerfrühesten christlichen Konzilen teilgenommen. Der große Strom des Christentums ging ja, als die Apostel anfingen, das Evangelium auszubreiten, erstmal viel stärker nach Osten als nach Westen. Paulus war in gewisser Hinsicht eine Ausnahme. Und er brauchte dazu auch ausdrückliche Weisungen des Heiligen Geistes, um zu verstehen, dass sein Weg nicht wie der Weg der meisten nach Osten führen sollte, wo es sehr viel Offenheit für das Evangelium gab und auch sehr viel weniger Widerstand, sondern nach Westen in die Höhle des Löwen, damals in das Römische Reich selbst, in Richtung auf Rom zu. Der große Strom des Christentums ging nach Osten und dort gibt es eine sehr reiche christliche Tradition, die schon seit langem, aber jetzt besonders unter sehr, sehr großem Druck steht. Und ich habe von diesen beiden Männern, und das möchte ich hier auch weitergeben, sowohl von Germani als auch von Mutter Isaak, eins nochmal mir sagen lassen müssen. Unser Auftrag ist es, für alle zu beten. Unser Auftrag ist es, für alle zu beten. Germani hat das ganz klug gemacht. Alles, was es an Kritik gegenüber dem Westen zu sagen gab, und da gibt es ja einiges zu sagen gegenüber der westlichen Politik, hat er vorgetragen aus Briefen und Zitaten dieses Pastors aus dem Osten, dieses christlichen Pastors, über den er hauptsächlich berichtet hat. Und dazu gehörte auch das Entsetzen darüber, dass der Westen so lange sich für dieses Problem nicht interessiert hat, wie es nur Moslems betroffen hat. Und dass erst als deutlich wurde, hier sind auch Christen betroffen, es zu einem deutlicheren Aufschrei und einer deutlicheren Reaktion gekommen ist. Und ich habe auch das nochmal genau so gehört von diesem christlichen Pastor aus Bethlehem, von Mutter Isaak, wie wichtig es ist, dass wir für alle Menschen beten, die verfolgt sind und in Not sind. Und dass wir keine Menschen in Kategorien und Schubladen einteilen. Und ich bin dir nochmal sehr dankbar, auch für deine Worte, Hans-Peter, an dieser Stelle heute Morgen. Es passiert so viel Schlimmes auf der Welt, Menschen tun so viel Böses und die, die Böses tun, sind manchmal Moslems und manchmal Christen. Die, die darunter leiden, sind auch Moslems, Christen, Menschen anderer Religionen. Und unser Auftrag, den Gott uns gibt, ist zu beten für alle Menschen. Das sagt das Neue Testament ganz ausdrücklich. Und daran hängt auch die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses, für alle Menschen zu beten. Egal, ob sie noch dort sind, ob sie unterwegs sind, ob sie hier angekommen sind, unser Auftrag ist es, für alle zu beten. Und das Neue Testament fährt dann fort und wir sollen für alle beten, sagt der Timotheusbrief, und dann ganz besonders auch für diejenigen, die wichtige Entscheidungen zu treffen haben, für Menschen, die in der Regierung Verantwortung tragen. Und wir wollen das nachher auch gemeinsam tun und uns dafür Zeit nehmen. Jetzt ist so ein Bibeltext, Daniel 3, in der Tat ein Bibeltext, der ganz besondere Bezüge hat zur Situation von Menschen, die in Verfolgungssituationen leben. Und das sind wir ja alle glücklicherweise nicht. Trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte auch für uns, für Menschen, die in einer freien Gesellschaft leben, weitere ganz wichtige Impulse hat, die auch unser eigenes Leben betreffen. Und da habe ich noch zwei Punkte, die ich so weitergeben möchte von Mutter Isaak. Und der erste Punkt, das ist ganz klar, ist dieses Thema Stehenbleiben. Hier in dieser Geschichte sind drei Männer, denen es gelingt, auch unter Bedrohung, nicht nur eine Wirbelsäule zu haben, sondern auch Rückgrat und die stehen bleiben, obwohl sie sich beugen sollen. Das Buch Daniel ist ja ein ganz eigenartiges Buch im Alten Testament. Es ist auch ein sehr kontroverses Buch, über das viel gestritten worden ist. Es hat vielleicht im Alten Testament die Rolle, die das Buch Offenbarung im Neuen Testament hat. Es ist ein apokalyptisches Buch, das im zweiten Teil sehr viele Zukunftsvisionen enthält. Es ist ein Buch, das in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben worden ist. Teile sind in Hebräisch geschrieben, andere Teile, und das trifft auch hier für das dritte Kapitel zu, sind in Aramäisch geschrieben, der damals üblichen Alltagssprache, vielleicht weil damit auch die Alltagsrelevanz und die Universalität dieser Geschichten betont werden sollte. Und hier sehen wir drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die eigentlich Nebendarsteller sind. Im bis dahin abgelaufenen Teil des Buchs Daniel geht es natürlich um Daniel. Und auch weiter geht es in diesem Buch im Wesentlichen um Daniel. Deswegen heißt das Buch ja auch Daniel. Und Daniel ist eigentlich der Mann, der vorne steht, der die Dinge in die Hand nimmt und der im ersten Kapitel dafür sorgt, dass er und seine drei Freunde nicht das den Götzen geopferte Fleisch essen müssen, sondern der es erreicht, dass sie davon ausgenommen werden, von dieser Pflicht, Fleisch zu essen, das sie mit anderen Göttern in Verbindung gebracht hätte. Und schon da greift Gott übernatürlich ein, indem sich zeigt, dass diese jungen Männer, obwohl ihnen die Fleischmahlzeiten dann vorenthalten bleiben, besser dastehen, klüger sind, besser aussehen als alle anderen. Eine wunderbare Geschichte. Und so geht es weiter mit Daniel in der Löwengrube. Und hier sind diese drei Freunde, die sozusagen sonst immer nur dabei sind, aber plötzlich die Hauptpersonen. Sie sind, wie Daniel auch, in wichtige Ämter gekommen, in diesem Staat Babylonien. Sie sind also nicht einfach nur eine verfolgte Minderheit, die nichts zu melden hat. Sie sind in gewisser Hinsicht voll drin. Sie sind auch integriert. Sie nehmen auch teil an diesem Leben. Sie treffen Entscheidungen. Und trotzdem kommt jetzt ein Punkt, an der sie sich der Frage gegenüber sehen, ob sie sich beugen. Auf Englisch kann man das noch schöner sagen, bow or burn. Sich beugen oder brennen, das ist hier für sie die Frage. Sie werden verleumdet, das ist keine provokative Aktion, die sie da durchziehen, um den König in Schwierigkeiten zu bringen, aber es sind Leute da, die sie verleumden, die sagen, diese Männer beugen sich nicht vor deinem Standbild. Und dann kommt es zu diesem bemerkenswerten Gespräch, das der König mit ihnen hat, in dem sie dem König sagen, wir werden das auch weiterhin nicht tun, egal was dann passiert. Sie werden in den Feuerofen geworfen und in diesem Feuerofen gehen sie als freie Männer umher und da ist ein geheimnisvoller vierter Mann dabei. Als der König das sieht, lässt er sie wieder frei und beugt sich dann selbst vor diesem großen Gott. Was man hier erlebt und sieht, ist etwas, was Mutter Isaak mit diesen Worten beschrieben hat, die Logik von Macht und Stolz. Hier ist ein Reich, das stark ist und das erwartet, dass sich alle beugen. Alle müssen da sein. Die Aufzählung der Musikinstrumente, das ist vielleicht nicht einfach nur Ausschmückung, sondern da sind Instrumente vielleicht aus verschiedenen Teilen dieses Reiches dabei. Es ist eine universale Veranstaltung. Es herrscht auch eine gewisse Form von Toleranz. Jeder darf seinen eigenen Gott anbeten, aber jeder soll sich auch beugen vor dem Gott, den der König vorgibt. Und das ist diese Logik von Macht und Stolz. Man kann das in Bezug auf das Volk Israel vielleicht auch ein bisschen als etwas betrachten, was sich durchzieht. In gewisser Hinsicht kann man sagen, die Geschichte des Volkes Israels spielt sich ab immer zwischen zwei großen Weltreichen. Auf der einen Seite Babylon und die Reiche, die dann auf Babylon gefolgt sind, und auf der anderen Seite Ägypten. Und die großen Berufungsgeschichten des Alten Testamentes berufen aus diesen Reichen hinaus. Abraham wird aus dem babylonischen Reich hinausberufen in das Land Kanaan und das Volk Israel wird später aus Ägypten hinausberufen. Und es ist so, als wenn Gott sagen wollte, ich möchte zu dieser Philosophie eines Reiches von Macht und Stolz eine Alternative schaffen. Ich möchte einen anderen Weg zeigen. Ein Königtum von Priestern, wie das an anderer Stelle auch genannt wird. Ein Zusammenleben, das nicht dieser Logik von Macht und Stolz folgen muss. Und wir wissen, dass das Volk Israel an dieser Herausforderung gescheitert ist am Ende. An einem bestimmten Punkt haben sie gesagt, wir wollen jetzt auch einen König, wir wollen jetzt auch eine Hauptstadt, wir wollen das alles auch haben, Macht und Stärke und Stolz. Und Gott hat sie davor gewarnt. Sie sind diesen Weg gegangen bis zu dem Punkt, wo sie dann tatsächlich als Staat aufgehört haben zu existieren und wo dann diese Menschen sich hier in Daniel im babylonischen Reich als Weggeführte wiederfinden. Und wir wissen, dass auch die christliche Kirche an dieser Herausforderung vielfach in ihrer Geschichte gescheitert ist. Wenn wir in die Kirchengeschichte blicken, sowieso, und ihr könnt euch die Frage stellen, welche Rolle dieses Prinzip heute auch in der Christenheit spielt. Man setzt sich durch, es ist die Logik von Macht und Stolz. Und auch für unser eigenes Leben stellt sich diese Frage, inwieweit wir uns selbst mit der Art, wie wir leben, wie wir uns verhalten, dieser Logik verpflichtet fühlen. Und der König ist hier in dieser Geschichte dafür das beste Beispiel. Jesus ist der ganz andere König. Jesus ist der König, den Gott gegen diese Machtlogik stellt. Und es wird vielleicht am deutlichsten in der Situation, wo Jesus vor seinem Richter Pilatus steht. Da ist ja die Anklage gegen Jesus genau die, dass er auch so jemand sei, der sich mit Macht durchsetzen wolle, ein religiöser Aufständler. Und Pilatus fragt dann Jesus ja auch in diesem Gespräch, bist du ein König? Und es ist interessant, dass Jesus ihm dann darauf antwortet, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und dann sagt Jesus ihm, wenn ich so ein König wäre, wie du meinst, dann würden meine Diener gekämpft haben. Aber ich stehe jetzt für ein anderes Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und ich bin dazu in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und dann fragt Pilatus ja so skeptisch, ironisch zurück, was ist Wahrheit? Und das kann man auch so verstehen, dass die echte, wirkliche Wahrheit kann man nicht mit der Philosophie von Macht und Stolz durchsetzen. Die Wahrheit muss einen anderen Weg gehen. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und deswegen kann Pilatus als Repräsentant der Macht, der Gewalt, damit nichts anfangen. Was ist Wahrheit, fragt er. Und bis heute baut Jesus dieses ganz andere Reich und sucht Menschen, die bereit sind, eine Alternative zu finden zu dieser Logik von Macht und Stolz, die in dieser Welt herrscht und die uns alle vielleicht auch oft genug betrifft. Und das geht, glaube ich, hinein bis in unser ganz konkretes, ganz alltägliches Leben, wo wir wissen müssen, was ist der richtige Weg? Wie soll ich mich verhalten? Wir leben ja nicht auf einem Ponyhof. Ob du in der Familie deine Kinder erziehst, ob du im Beruf unterwegs bist, auch in der Gemeinde, wir stehen immer in Auseinandersetzungen. Es gibt immer Fragen zu klären. Und die Frage ist immer, was ist der Weg, den Jesus gehen würde? Und ich glaube, die Antworten sind nicht so einfach. Die sind auch nicht immer gleich. Im Daniel 1 finden die vier Freunde, die es ja da sind, einen ganz diplomatischen Weg, das zu regeln. Ohne großes Aufsehen. Sie verhandeln das. Sie gehen mit Diplomatie vor. Hier bleiben drei Männer stehen. Also man ist ja geneigt, ihnen zuzurufen, Jungs, beugt euch doch einfach einmal runter. Da wird Gott schon Verständnis für haben. Was bringt das denn, dass ihr euch hier verbrennen lasst wegen so einem Verrückten? ihr riskiert so viel, ihr habt so viel Einflussmöglichkeiten, ihr könnt so viel Gutes tun, jetzt beugt euch halt einmal runter und sagt Gott, es ist nicht so gemeint. Eine schwierige Entscheidung. Eine schwierige Entscheidung. Wir werden im November jetzt eine Predigtreihe haben zu dem Thema Gottes Stimme hören, im zweiten Gottesdienst. Da laden wir auch nachher noch zu ein. Dass das hier richtig war, sich nicht zu beugen, da sind wir uns alle einig. Aber was ist morgen in meinem Leben richtig? Wenn ich in der Auseinandersetzung stehe, in meiner Familie, mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten, was ist der Weg von Jesus? Wann muss ich stehen bleiben? Wann muss ich auch mal einen Schritt zurückgehen können? Wie kann ich unterscheiden, ob ich hier nur für mich selbst kämpfe oder für die gute Sache? Wenn ich meinem Kind in der Erziehung streng gegenübertrete, ist das gut gemeinte Konsequenz? Oder bin ich als Vater gekränkt? Kämpfe ich für meinen eigenen Stolz? Ich glaube nicht, dass das so einfache Antworten sind. Und ich glaube, dass wir in diesen Situationen lernen müssen, auf die Stimme Gottes zu hören. Und darauf vertrauen müssen, dass Gott uns auch einen Weg zeigt. Den Weg, den Jesus uns vorgibt. Es gibt immer falsche Alternativen. Hier steht als letzter Satz jetzt auf dieser Folie 3 Alternativen. Für Menschen, die in solchen Drucksituationen stehen, stellt sich immer die Frage, passe ich mich an? Löse ich mich einfach auf? Dann habe ich kein Problem mehr. Das ist die eine Seite, auf der man vom Pferd fallen kann. Die andere Seite, auf der man vom Pferd fallen kann, ist die, dass man sich einfach abgrenzt und abschottet. Also heute würden ja evangelikale Christen sagen, was hatten die drei auch in diesen Staatsämtern verloren? Wer sich in Gefahr begibt, geht darin unter. Warum haben die sich nicht zurückgezogen in ihre kleine Gemeinschaft, unauffällig? Aber der Weg, den Jesus uns führt, ist weder der Weg der Abgrenzung und Abschottung und auch nicht der Weg der einfachen Anpassung. Es ist ein schwieriger Weg, der dazwischen liegt. Und so möchte uns Jesus schicken in unsere Familien, in unsere Verwandtschaft, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Nachbarschaft, um zu lernen, dabei zu sein, ohne sich anzupassen, ohne sich abzugrenzen und den Weg zu gehen, den Jesus selbst als dieser König gegangen ist. Stehen bleiben. Ich will noch kurz etwas sagen, damit wir auch dann tatsächlich Zeit haben noch für das Gebet, über den weiteren Verlauf dieser Geschichte, wo dieser geheimnisvolle vierte Mann auftaucht. Erstmal ist das ja wirklich begeisternd, was hier abläuft. Ein Königreich wird bezwungen. Der König muss am Ende sagen, ja, ich habe erkannt, dass dieser Gott wirklich der ist, vor dem sich alle beugen müssen. Und wie toll ist das, das aus dem Munde dieses weltlichen Königs zu hören, wo ist ein Gott, der retten kann wie dieser Gott? Und dazu können wir wirklich Amen sagen. Das ist etwas, was auch bis heute immer wieder erlebt und erfahren wird. Alles ist möglich dem, der glaubt, hat Jesus gesagt. Und diese Wahrheit gilt bis heute. Und wir sollten sie ganz hochhalten und in unserem Leben verwirklichen. Der Hebräerbrief sagt in diesem berühmten 11. Kapitel dann auch, und da sind ganz bestimmt diese drei Männer hier gemeint, als die Glaubenshelden aufgezählt werden, was soll ich noch sagen? Und dann heißt es hier, es gab Menschen, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen. Und so geht es weiter. Das sind diese Männer. Das kann passieren, wenn sich Menschen ganz konsequent auf den Weg stellen, den Gott ihnen zeigt. Und doch ist diese Geschichte noch einmal mit einer anderen Tiefe versehen. Denn die Rettung ist nicht in dem Moment erst da, als die drei wieder aus dem Feuerofen draußen sind, sondern die Situation ändert sich in dem Moment, wo sie im Feuer sind und dieser vierte Mann ist bei ihnen. Er sieht aus, heißt es in dieser Übersetzung, wie ein Sohn der Götter. Und die Ausleger sagen uns, dass das hier die Gegenwart Gottes selbst bedeutet. Es ist sozusagen Jesus selbst, der hier bei diesen drei Männern in diesem feurigen Ofen ist. Und für sie hat sich die Situation schon in diesem Moment verändert. Noch bevor sie aus diesem Ofen wieder draußen waren. Der vierte Mann. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass vor etwa anderthalb Jahren wir hier eine Predigt hatten über dieses 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Und da hat Martin Scharnowski unter dieser Überschrift die einen und die anderen darüber gesprochen, dass wir natürlich manchmal nicht wissen, wie Gott eine Situation beenden wird. Und das wussten diese drei hier auch nicht. Und das macht ihr Vertrauen in besonderer Weise aus. Sie sagen zu dem König, unser Gott kann uns erretten. Aber auch wenn er es nicht tut, werden wir uns nicht vor dir beugen. Und da wird aus dem Vertrauen in die Macht Gottes das Vertrauen und das sich anbefehlen an die Souveränität Gottes. Und wir wissen, dass es nicht immer ein Happy End gibt. Und wir erleben das auch im Moment bei den Christen im Osten immer wieder. Es sind Menschen da, die ihr Leben lassen dafür. Und auch davon weiß der Hebräerbrief und sagt das dann auch ganz deutlich. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert. Sie, deren die Welt nicht wert war. Und das ist auch wahr. Und Martin Scharnowski, das lohnt sich wirklich, sich das nochmal anzuhören, hat uns das so gut erklärt. Es gibt immer die einen und die anderen. Und da gibt es auch Fragen, die bleiben unbeantwortet. Und die sollten wir nicht zu schnell zu lösen oder zu erklären versuchen, wenn sie uns betreffen. Aber das Geheimnis ist hier dieser vierte Mann, der im Feuer dabei ist. Und das Geheimnis ist, dass sich für diese drei die Situation änderte in dem Moment, wo dieser vierte Mann erfahrbar bei ihnen war. Es ist ja eigenartig, dass Daniel selbst in dieser Geschichte gar nicht vorkommt. Wo ist er eigentlich? Weiß man nicht. War er verreist? Aus irgendeinem Grunde, weil er so eine hohe Stellung hatte, betraf ihn das nicht? Es gibt verschiedene Erklärungsversuche dafür. Ich glaube, in der Logik der Geschichte ist es eben wichtig, dass hier der vierte Mann ein anderer ist. Sonst war das immer Daniel, auf den sie geguckt haben. Aber es gibt einen Punkt im Leben, wo du nicht mehr auf andere gucken kannst und wo dieser vierte Mann selbst ganz persönlich zu dir kommen muss. Und Jesus ist dazu bereit. In diesem Hebräerbrief, den wir gelesen haben, ist es auch so. In allen anderen Briefen des Neuen Testamentes ist es immer ein Apostel, der diesen Brief schreibt. Im Hebräerbrief schreibt kein Apostel. Da gibt es nur einen Apostel und das ist Jesus selbst, der Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Und er ist dieser Mann, der für sich selbst diesen Weg bis zum Ende gegangen ist. Und auch wir können da immer auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Es gibt Christen, sogar viele Christen, die haben das so verinnerlicht, dass es nicht immer ein Happy End geben kann, dass sie sich auch von dem Happy End ganz verabschiedet haben und sie grundsätzlich sich in so eine Dulda-Mentalität ergeben haben und nicht mehr damit rechnen, dass Gott tatsächlich eingreift. Ich hoffe, dass wir vor dieser Haltung immer bewahrt bleiben und immer damit rechnen, dass Gott tatsächlich eingreift. Ich kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, indem ich die Souveränität Gottes nicht mehr stehen lasse und diesen letzten Schritt des Vertrauens nicht tue und eigentlich immer erwarte, dass Gott eingreifen muss und handeln muss, wenn ich das für notwendig halte. Und Jesus ist der Mann, der auch da den Weg dazwischen gegangen ist. Er war derjenige, der über diese Erde ging und die Apostelgeschichte sagt, er befreite alle, die vom Teufel gebunden waren. Wunder haben seinen Weg begleitet. Und er hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr noch größere Dinge tun. Und das gilt bis heute. Und doch ist Jesus auch der Mann, der am Ende in dieser Welt an einem Kreuz gehangen hat und gestorben ist. Und gerade dadurch hat er die Errettung bewirkt. Gerade das ist das, was diese Welt und was unser Leben verändert. Und Jesus lädt uns ein, diesen Weg zu gehen, ihm zu vertrauen, seiner Souveränität uns anzuvertrauen. Und dann haben wir diese Fähigkeit, tatsächlich da stehen zu bleiben. Ich habe diese drei Fragen jetzt hier nochmal für uns. Wann fange ich an, für die Verfolgten zu beten? Ich würde mir das jetzt so vorstellen, ich habe es nicht abgesprochen, wenn das Team nach vorne kommt und vielleicht ein oder zwei Lieder mit uns spielt, je nachdem, wie das von der Zeit her noch hinkommt. Dann könntet ihr beten an euren Plätzen, alleine oder gemeinsam. Vielleicht habt ihr einen Namen, vielleicht habt ihr eine Zeit, die etwas, was ihr euch zu erzählen habt. Ihr könnt gemeinsam beten, ihr könnt auch für euch alleine beten. Lasst uns eine ganz intensive Gebetszeit haben. Und gleichzeitig möchte ich euch einladen, wenn ihr sagt, ich habe diese Frage für mich im Moment. Wo ist hier der Punkt, wo ich stehen bleiben muss? Ich brauche Wegweisung, ich brauche Klarheit darüber, wie ich mich nächste Woche, wie ich mich in meinem Leben verhalten soll. Dann komm jetzt einfach nach vorne und hier sind Geschwister, die Ältesten der Gemeinde, auch andere, die bereit sind, mit dir zu beten. Diese drei waren nicht alleine in diesem Feuerofen und du musst mit diesem Thema auch nicht alleine bleiben. Es gibt eine starke Macht, die dich alleine lassen möchte, die möchte, dass du alleine mit diesem Thema bleibst. Komm mit dem, was dich beschäftigt, nach vorne und lass dich einladen hier zum Gebet. Und vielleicht bist du auch gerade in einer ganz schwierigen Situation und spürst, ich brauche diese Begegnung mit diesem vierten Mann. Ich sehe mich in einer ganz schwierigen Lage und ich brauche dieses Vertrauen neu, dieses Vertrauen in diesen Gott, der retten kann, wie kein anderer Gott retten kann. Und ich möchte sein Eingreifen erleben, ich möchte aber vor allen Dingen seine Nähe in meinem Leben spüren und nochmal neu erfahren. Und auch wenn du das für noch nie in deinem Leben erfahren hast, dann ist jetzt eine Gelegenheit, zum ersten Mal in diese Begegnung zu kommen und hier zum Gebet nach vorne zu kommen. Und für uns alle nochmal die Einladung, lasst uns jetzt diese Zeit nehmen. Ich glaube nicht, dass das in der Paulskirche so perfekt geklappt hat. Ich habe aber das Vertrauen, dass es jetzt hier eine ganz intensive Gebetszeit werden wird, dass wir uns wirklich nochmal eins machen und die Christen, die zurzeit verfolgt sind und auch alle anderen Menschen, die unter Verfolgung leiden, in unser Gebet mit einschließen. Amen.